Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Bin begeistert. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, warum du so handelst, wie du handelst. Warum du so bist, wie du bist. Das Problem, das ich ansprechen will, ist folgendes. Wir sind manchmal mit Reaktionen von unseren Mitmenschen konfrontiert, die wir nicht verstehen. Die machen uns fassungslos. Hast du schon mal einfach Guten Morgen zu jemandem gesagt und der hat vollkommen anders reagiert, als du erwartet hast? Hast du schon mal, ne? Darüber hat jemand ja gesagt, genau. Das befremdet natürlich. Wir denken dann, hey, was ist hier los und so und fangen dann an zu grübeln. Die Sache ist eigentlich ziemlich einfach. Jeder Mensch hat ein Grundtemperament. Und auch wenn du Christ wirst, ändert sich dieses dein Grundtemperament nicht. Jesus als Prediger hat ja ständig mit Leuten zu tun gehabt und er hat gesehen, wie sein Wort bei verschiedenen Leuten ankommt. Und er hat eine ganze Predigt daraus gehalten über dieses Thema, über die Temperamente. Eigentlich ist es sein erstes großes Gleichnis. Wir finden das in Markus Kapitel 4, 3 bis 9 und 13 bis 20 in diesen Versen. Es ist das Gleichnis vom Sämann. Der Sämann, sagt Jesus, sät das Wort. Die Jünger, die sitzen drinnen und hören das und die sind jetzt nicht besonders intellektuell agil. Ja? Die sitzen drinnen und hören Bahnhof, Bahnhof. Und hinterher kommen sie dann und sagen, was hast du jetzt eigentlich gemeint? Was war der tiefere Sinn von deinem Gleichnis? Und Jesus sagt, Leute, wenn er dieses Gleichnis nicht versteht, dann versteht er überhaupt keins. Dann erklärt es ihnen nochmal. Also, der Sämann sät das Wort. Der Sämann ist der Prediger also. Und dieser Prediger, der sieht die verschiedenen Arten von Böden, auf die sein Wort fällt, die verschiedenen Reaktionen, die er kriegt. Der eine, der ist auf dem Weg gesät, der hat ein eher hartes Herz. Das andere ist auf dem steinigen Boden gesät. Da geht es zwar schnell auf und blüht schnell, aber es hat keine Wurzel, sondern verdorrt schnell, wenn die Sonne drauf scheint. Anderes fällt in den Schatten unter die Dornen. Und da fängt das Wort Gottes auch nicht an, Frucht zu bringen groß, weil es überwuchert wird von den Dornen. Und dann hast du auch keine Gebetserhörung. Denn das Resultat einer Predigt sollte Gebetserhörung sein. Ist dir das bewusst? Du hörst was, du hörst eine Verheißung, über die wird gepredigt. Die erkennst du, verstehst du, glaubst du, dann betest du und hast du in deinem Leben. So ist es gedacht. Das ist dann die Frucht, von der Jesus spricht. Und er sagt natürlich auch, anderes fällt auf guten Boden. Das bringt dann Frucht 30, 60, 100-fach, je nachdem, wie da vorgegangen wird und wie sehr, dass man da eben darauf achtet, auf das, was gesagt wird, sagt Jesus. Er unterscheidet also vier verschiedene Herzensböden. Er unterscheidet cholerisch, sanguin, melancholisch und phlegmatisch. Jeder dieser vier Naturelle reagiert vollkommen anders. Wenn du zum Beispiel zu einem Melancholiker, wenn du zu einem Choleriker gehst, Kollege so und so, Müller 2 ist vielleicht Choleriker, dann kommst du zur Tür rein und sagst Guten Morgen. Und er sagt dann, guten Morgen, ich habe was für Sie, Punkt 1, 2, 3. Obwohl er eigentlich auf derselben hierarchischen Ebene ist wie du, gibt er dir einfach Aufgaben. Du denkst dir, hör mal, spinnt der oder was? Kommt jetzt darauf an, wie du drauf bist, ja? Was für eine Persönlichkeit du hast. Schau, du kannst dich jeden Morgen drüber ärgern. Oder du kannst sagen, hey, das ist ein Choleriker. Ich mache natürlich, was der Chef sagt und nicht, was der sagt. In dem Moment, in dem du dann das zur Kenntnis nimmst, dass sich der nicht ändern wird, belaste dich das nicht mehr so sehr, sondern du sagst, das kann ich abhaken, der ist immer so, der redet so. Oder du kommst zur Tür rein und dein Kollege ist Sanguiniker, morgen, und der sagt, guten Morgen, Sonnenschein. Und lächelt dich an und du denkst, das ist mal übertrieben. Ja. Der reagiert immer so. Es ist einfach so, weil er einfach so drauf ist, verstehst du? Hallo! Ein Sanguiniker betritt einen Raum mit seinem Mund zuerst. Du hörst ihn schon reden, während er noch draußen ist im Foyer. Hallo, wie geht's? Und überhaupt, ja, bist du auch mal wieder da? Und überhaupt. Das Gute ist, dass Sanguiniker gute Stimmung verbreiten, okay? Im Gegensatz zu Cholerikern. Wenn Choleriker auf einem Empfang rumstehen, dann kann es sein, dass sie so viel Autorität ausstrahlen und so viel, weh, du kommst in meinen Kreis, ja? dass die Leute von vornherein Abstand halten. Ja, ist so. Beim Sanguiniker ist es anders. Der geht auf dich zu, der klopft dir auf die Schulter, der sagt, hallo, hey, Fratello, wo sitzt er? Ja. Ne? Buonasera, Fratello. Ganz genau. Sanguiniker sind so. Sind meist musisch begabt und so. Ein melancholischer Kollege reagiert wieder anders. Du gehst zur Tür rein und sagst Guten Morgen und er sagt Guten Morgen. Du denkst, was habe ich denn gesagt? Ja? Sie müssen mich nicht so anschreien. Ich habe überhaupt nicht geschrien. Ciao. Wenn du dich immer ärgerst, dass der so reagiert, dann bist du selber schuld. Der hat dieses Naturell und aus dem kommt er nicht raus. Das ist so. Jeremia zum Beispiel, der weinende Prophet, von dem hast du schon gehört? Der ist ein astreiner Melancholiker. Erhebt Totenklage auf kahlen Höhen. Melancholiker haben aber das Problem, dass sie sich nicht unbedingt schnell entscheiden können. Ist auch so ein Ding. Wenn du zum Beispiel mit einem Melancholiker auf die Jagd gehst, dann kann es sein, dass der auf dem Stand sitzt und dann sich denkt, ja, kalt ist es. Ist natürlich noch Nacht, früher Abend. Wahrscheinlich kommt eh nichts. Der Wildschwein bleibt daheim im Wald. Und wenn eins kommt, dann nicht bei mir, sondern bei den Freunden, die ja auch mitsitzen im Wald. So wird es sein. Und dann kommt doch ein Wildschwein. Dann sagt, oh. Und dann zielt er und legt vorsichtig an und zielt und zielt. Und das Stück steht einfach nicht richtig. Es steht nicht hundertprozentig im rechten Winkel zu ihm. Ja, dass er einen Kammerschuss antragen kann. Das ist einfach, das stellt er. Oh, jetzt ist es wieder um. Und so zielt er und zielt er. Und wenn er nicht gestorben ist, dann zielt er immer noch. Sanguiniker auf der Jagd ist wieder ganz anders. Der kommt, und weil der langweilt sich schnell, der kommt, sitzt auf dem Stand und er kann nicht ruhig sitzen. Schaut, checkt E-Mails, ist nichts. Dann schickt er WhatsApp an die anderen Jagdgruppen, an die anderen Jagdgruppenteilnehmer. Habt ihr schon was gesehen? Nein. Halt die Klappe. Ganz weiter. Dann denkt er sich, das ist so langweilig hier. Bei ihm kommt bestimmt was und bei ihm kommt garantiert das größte Schwein. Okay? Also er macht sich die Ohrstöpsel rein und hört. Hört er Musik und dann schaut er natürlich das Wildschwein und sieht und geht wieder zurück. Bis er dann mal stillhält, dann kommt es doch und er kann einen Schuss antragen und er trifft und es fällt um. Er steht auf und schreit, hurra! Das ist, was im ganzen Wald hört. Alle kriegen es mit. Und dann rennt er auch gleich runter vom Stand und macht 30 Bilder und schickt die in die WhatsApp-Gruppe und schreibt, ich habe gerade das größte Wildschwein erlegt, das jemals in diesem Revier erlegt wurde. Es ist schwarz, es hat Borsten, es hat Hauer wie Dracula. Na, und der Jagdchef, der sieht es und der denkt sich, Überläufer einjährig. Nichts Besonderes. Wenn du mit dem Kollegen auf die Jagd gehst, ist es wieder anders. Der steht da, trommelt sich auf die Brust, bevor er sich hinsetzt. Er hat nämlich ein Ziel. Choleriker sind extrem zielbewusst. Und jetzt bleibt er sitzen. Er sagt sich nämlich, es kann nur einen geben. Und das bist nicht du. Du Wildschwein. Und dann sitzt er und wartet angestrengt. Nur die Augen bewegen sich. Ja. Und er wartet. Ein Tag vergeht. Noch einer. Endlich. Ja. Die ganze Zeit schaut ein Schwein aus dem Wald und er schaut hinein. Und sie warten aufeinander. Aber er erstarrt, er hat ein Ziel. Choleriker, wenn sie ein Ziel haben, die erreichen dieses Ziel. Die erreichen dieses Ziel. Die bleiben so lange dran, bis sie es haben. Die beißen sich da fest und bleiben so lange dran, bis sie es haben. Ja, und so macht er das. Phlegmatiker zum Beispiel ist dann wieder ganz anders. Oh, den Melancholiker haben wir schon. Phlegmatiker ist wieder ganz anders. Phlegmatiker, der geht auf den Stein, setzt sich, prüft nochmal, ob alles stimmt. Dann sagt er auch, schönes. Kommt was, gut, kommt nichts. Es gibt immer ein nächstes Mal. Und dann kommt tatsächlich ein Schwein aus dem Wald und er schießt und es fällt um, liegt im Schuss. Super. Sein Herz geht jetzt nicht irgendwie hoch, seine Stimmung, die geht jetzt nicht durch die Decke. Beim Sanguiniker, der wird schon längst tanzen, ja, und laut schreien, ich habe es gerade erzählt. Der eher nicht. Beim Erfolg geht seine Stimmung nicht nach oben, beim Misserfolg geht sie nicht nach unten. Er sagt, gut, das war's dann. Und so gehen sie wieder heim und so leben sich die aus. So, du musst also wissen, wie die Leute ticken, damit du nicht erstaunt bist oder fassungslos bist, wenn sie so sind, wie sie sind, weil sie halt mal so sind und sich auch nicht ändern werden. Okay, diese Grundstimmung wird sich nicht ändern, meine Damen und Herren. Aber wenn du mal weißt, was du bist, cholerischen Naturells oder melancholischen oder phlegmatischen, dann weißt du deine Stärken und du weißt deine Schwächen. Und du kannst dann dich auf deine Stärken konzentrieren und an deinen Schwächen kannst du arbeiten. Musst du arbeiten.
Amen.
Okay, das ist ja nur Zweck der Übung heute Morgen. Nicht nur, dass du bestätigt wirst, ja, ich bin so, wie ich bin. Nee, sondern du sollst dich ja verbessern, du sollst ja Jesus ähnlicher werden. Wisst ihr, dass Jesus alle vier Wesensarten, die ich jetzt so stereotyp beschrieben habe, dass er die alle hatte irgendwo? Du siehst alles in Jesus. Du siehst den durchsetzungsfähigen Choleriker, du siehst den tiefdenkenden Melancholiker, du siehst den Sanguiniker in Jesus. Zum Beispiel bei der Hochzeit von Kana. Man hat Jesus auf die Hochzeit eingeladen. Und normalerweise ist es ja so, dass überall, wo Jesus hinkommt, er die Hauptperson ist. Amen? Ich meine, hallo. Jesus kommt, ist natürlich was Besonderes. Aber der ist in der Lage, sich zurückzunehmen und einfach sich einzufügen in alle anderen. Wenn er Sanguiniker gewesen wäre, dann hätte er der Braut die Schau gestohlen. Oder von der Beerdigung hätte er der Leiche die Schau gestohlen. Ja, immer im Mittelpunkt stehen. Das wäre es gewesen. Aber macht er nicht. Jesus hat sich so weit unter Kontrolle. Er weiß, das ist jetzt nicht meine Zeit. Da ist er jetzt ein Phlegmatiker genug, um sich einzufügen. Allerdings, als man ihn dann um Hilfe bittet, hilft er ganz diskret. Und er verwandelt Wasser in Wein. Nur ein Sanguiniker verwandelt Wasser in Wein, meine Damen und Herren. Ein Choleriker hätte gesagt, selber schuld. Selber schon, wäre zu mir gekommen und ich hätte mich darum gekümmert. Ich hätte einen Plan gemacht. Punkt 1, 2, 3, mir wäre das nicht passiert. Was natürlich jetzt auch nicht hilft. Phlegmatiker dagegen, der hätte sich gedacht, Mensch, soll ich wirklich Wasser in Wein verwandeln? Der hätte Wein in Wasser verwandelt. Wenn Jesus ein Melancholiker gewesen wäre, dann hätte er sich gesagt, soll ich das wirklich machen, Wasser in Wein verwandeln? Ist das nicht eine Sünde? Wenn die dann zu viel trinken, dann bin ich schuld. Und wenn ich dann Wein mache, ist er dann gut genug? So hätte er sich ständig hinterfragt und er wird sich heute noch hinterfragen. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat diskret im Hintergrund geholfen. Und dann haben sie Wein getrunken. Und Jesus hat mitgefeiert. Er hat mitgeschunkelt. Was gibt's nur einmal? Das kommt nie wieder. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass er mitsingt. Das ist so schön, um wahr zu sein. Das kann es im Leben nur einmal geben. Hochzeit. Und Jesus macht mit. Jesus schunkelt mit. Er ist einfach einer von den Leuten, die da teilnehmen. Finde ich wunderbar. Das finde ich super. Phlegmatiker, wenn er gewesen wäre, hätte er gesagt, ja, ist halt im Rhein aus. Kann man nichts machen. Trinken wir halt Wasser. Der ist nämlich, ein Phlegmatiker zeichnet sich dadurch aus, dass er einerseits zwar belastbar ist, aber dass er sich praktisch auch nur in Notfällen in irgendeiner Form ändert, dass er dann mal die Initiative ergreift. Okay? Das passiert bei diesen Leuten eher selten. Die sind super belastbar, wenn du zu dem sagst, bleib hier sitzen, dann bleibt er sitzen, die nächsten 24 Jahre. Ja, weil seine Aufgabe fertig aus, gut, mache ich, fertig. So Initiative ergreifen die nur unter Druck. Okay? Muss man wissen. Wenn du also jemand bist, der eher phlegmatisch ist, und da dürfst du ruhig ehrlich zu dir selber sein, dann weißt du, du bewegst dich nur unter Druck. Schau, der Herr weiß das auch. Deswegen schickt er dir manchmal Druck. Hast du das gehört? Wenn du von dir aus selber schnell in die Gänge kämst, würde er das nicht machen müssen. Da, 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 da. Ist so. Danke für die Trommelbekleidung. Jesus als Sanguiniker. Er verwandelt Wasser in Wein und er schunkelt mit. Er geht auf die Hochzeit. Andere hätten gesagt, Hochzeit ist viel zu weltlich. Ich bin mit der Rettung der Welt beschäftigt. Hat er nicht gemacht. Er hat sich gesagt, hey, es gehört alles zusammen. So, von daher war er Sanguiniker. Allerdings war er auch tief empfindender Melancholiker. Wenn er nämlich keiner gewesen wäre, dann wäre er als Zwölfjähriger nicht im Tempel sitzen geblieben. Und hätte sich mit den Schriftgelehrten dort besprochen. Er hat ihnen ja zugehört. Ja? Er hat intelligente Fragen gestellt, die hat er durchdacht. Und hat Antworten gegeben, die an Weisheit die Lehrerschüler übertroffen haben. Die waren alle ganz, ganz platt vor dem jungen Mann. Ein Problem zu sehen, ein Problem zu durchdenken, nach Lösungen zu suchen, genau zu sein, penibel zu sein, pedantisch zu sein, das ist ein melancholisches Wissensmerkmal. Ich bin zum Beispiel froh, dass viele Ärzte solche Pedanten und Melancholiker sind. Einfach aus dem einfachen Grund, die müssen das sein, die dürfen nichts übersehen. Weil bei denen geht es manchmal um Leben und Tod. Amen. So, ganz klar. Nur du musst dann wissen, dass du dazu neigst, dich im normalen täglichen Leben in Details zu verzerren. In vollkommen, vollkommen unwichtigen Details dich zu verlieren. Okay? Du denkst und dann denkst du nochmal und dann denkst du nochmal und weil du eben so intelligent bist und einfach das gern magst, denkst du so tief dich in ein Loch hinein, dass du mit Denken beschäftigt bist und nicht mit Handeln. Aber das Leben besteht auch aus Handeln und nicht nur aus Denken. Amen. So, Probleme zu durchdenken und dann auf Lösungen zu kommen, das ist eine wichtige Sache. Melancholiker, die denken und denken und denken und denken. Aber das hat Jesus nicht gemacht. Er hat zwar alles durchdacht und hat dann gewusst, was Sache ist, aber er hat dann auch gehandelt. Wenn er Sanguiniker gewesen wäre, dann hätte er im Tempel ein Schauspiel aufgeführt. Dann wäre er im Mittelpunkt gestanden. Und wenn er reiner Choleriker gewesen wäre, dann hätte er die Reden gehalten und die Schriftgelehrten, die hätten zuhören müssen. Er hätte dann gesagt, ich habe die Kontrolle, ich bin der Sohn Gottes, wer bist du? Also halt den Mund und hör mir zu. Dann hätte er erzählt, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Denn es ist nämlich so bei Cholerikern. Choleriker sind der Weg, auf den gesät wurde und dort kommen die Vögel hin und picken das weg. In anderen Worten, das Wort Gottes, das sie hören, das verwerfen sie wieder. Wenn Jesus zu ihnen sagt, kommt zu mir, ihr mühseligen und beladenen, dann steht ein Choleriker da und sagt, bin nicht mühselig und beladen. Ja, kann ich mir also sparen. Und dann ist er wieder weg. Während ein Sanguiniker das anders macht. Kommt zu mir, ihr die mühseligen und beladenen. Und der Sanguiniker sagt, jo, super, jemand nimmt mir die Verantwortung für mein Leben ab, das ist prima. Der Melancholiker, der würde dastehen und sagen, mühseligen und beladenen hilft er, dann würde er seine ganzen Mühsal und seine Beladenheit, das würde er alles einzeln aufzählen und erzählen und erzählen und erzählen, was ihn alles plagt. Und man würde ihm anmerken, dass er sich als Opfer wohlfühlt, dass ihm das eine Art Lustschmerz bereitet. Ich kenne Leute, die, wenn sie nicht gegrüßt werden, auf der Arbeit oder von sonst wem, oder wenn sie keine Geburtstagskarte von dir bekommen, die tragen das in eine Liste ein. Tief melancholisch. Wenn du so ein Listenführer bist, dann ermutige ich dich, schmeiß das Ding weg. Denn wenn du eines Tages vor dem Herrn erscheinst, dann würde er sagen, jetzt wollen wir dich mal nach deinen eigenen Maßstäben richten. Und dann steht da, Pastor hat mich heute nicht gegrüßt. Dann kann es gut sein, dass der Herr sagt, ja, und du hast den Pastor heute nicht gegrüßt. An seinem Geburtstag hast du dich weggedreht. Und auf diese Art und Weise kommst du nicht weiter. Wenn du also ständig auf die Verfehlungen von anderen Leuten schaust, statt auf die Verheißungen Gottes und dass Gott gut ist und dass er dir den Weg ebnet, dass er dich umherziehen lässt, alle Zeit, sag mal, alle Zeit, im Triumphzug, ja, dann bist du verratzt. Du hast die Wahl. Entweder du gehst traurig durchs Leben mit diesem Lustschmerz der Traurigkeit oder du hast in Gottes Namen endlich einmal eine richtige, ordentliche Gebetserhörung. Beides auf einmal kannst du nicht haben. Du kannst nicht als Opfer durch die Gegend laufen und gleichzeitig kraftvoll glauben. Das ist unmöglich. Jesus ist kein besiegtes Opfer. Er hat sich einmal freiwillig ausgeliefert, hing an einem Kreuz, ganz dramatisch. Aber dann ist er auch wieder auferstanden und hat im Kreuz gezeigt, wo eine Harke hängt. Amen. Also, wichtige Sache, dass wir uns da nicht verzetteln. Und wenn Jesus Phlegmatiker gewesen wäre, seinerzeit im Tempel bei den Ältesten, als er dort im Tempel saß und mit den Schriftgelehrten geredet hat, hätte ihn wahrscheinlich gar nicht genug interessiert, hätte sich gedacht, ach, es geht auch ohne. Und wäre mit seiner Familie heimgegangen und hätte viele Sachen vielleicht dann nicht gewusst, weil er einfach die Initiative nicht gehabt hätte. Okay, gut. Mei, ist meines Erachtens eine hochinteressante Angelegenheit. Also, wenn also du zu deiner Frau oder zu deinem Mann morgens Guten Morgen sagst und er sagt Guten Morgen, dann ist allhöchstwahrscheinlich, und ist immer, dann ist allhöchstwahrscheinlich ein Melancholiker. Okay? Wenn er sagt, hallo, dann will er natürlich, dass du ihn zurückliebst. Ja? Und sagt, hallo, du auch, und oh, du bist der Größte, und dann, oh, dann ist es wunderbar. Allerdings neigen Sanguiniker ein bisschen zur Oberflächlichkeit. Sie sind ja der Boden, der Steine in sich hat. Okay? Denn das Problem bei einem Sanguiniker ist das, dass er zwar leicht begeisterungsfähig ist und auch voll dabei ist, aber Jesus sagt, wenn dann die Sonne aufgeht und es heiß wird und kein Wasser da ist und mal ein bisschen Härten durchlebt werden müssen, das Leben bringt auch Härten mit sich. Stimmt das? Jede Frau, die schon mal ein Kind geboren hat, die weiß es. Jeder Mann, der schon mal im Schweiße seines Angesichts gearbeitet hat, der weiß das auch. Sanguiniker macht das anders. Kaum, dass Härten auf ihn zukommen, die vermeidet der wie die Pest, der ist sofort weg. Wenn dann Jesus nämlich sagt, schau, kommt zu mir, ihr mühseligen und Beladenen, nehmt auf euch mein Joch, sagt der Sanguiniker, auf euch mein Joch, ich soll ein Joch aufnehmen. Schau, Belastungen aller Art flüchtet der. Er sagt, und tschüss, und dann ist er wieder weg. Bei Belastung aufnehmen, nö, nö. Er klettert, wie gesagt, vom Jägerstand runter, begutachtet sein erlegtes Wildschwein, macht 1000 Fotos, schickt die rum und sagt dann, komm, dann hol's ab. Weil das Ding jetzt wegtragen und dann ausnehmen, verstehst du, und zerlegen und vorbereiten, das müssen andere machen. Das muss der Phlegmatiker machen, der macht das nämlich. Alle anderen, die reden in der Zwischenzeit im Hintergrund, während der Phlegmatiker fleißig ist. Oh Mann, ich bin jetzt nicht besonders strukturiert vorgegangen, aber wisst ihr was, das macht mir gar nichts aus. Wir können die Botschaft ja nochmal hören und dann hören wir wieder neue Sachen. Aber lassen wir jetzt vielleicht doch mal ein bisschen strukturierter vorgehen. Mit dem Choleriker, dessen Hauptverlangen ist, die Kontrolle zu haben. Wenn ein Choleriker Probleme kriegt, dann schreibt er Gott ab und löst sie in eigener Kraft. Das ist die Gefahr bei einem Choleriker. Wir sehen zum Beispiel ein Ehepaar in der Bibel, Abraham, ein Phlegmatiker vor dem Herrn, und Sarah, eine Cholerikerin vor dem Herrn. Und der Herr sagt zu Abraham, du kriegst Nachkommen. Aber es tut sich jahrzehntelang nichts. Kriegen einfach keine, bis sie dann schon alt sind. Sarah sagt, also Abraham, hör mal zu. Du hast jetzt zwar diese Verheißung, dass du Nachkommen bekommst, aber der Herr lässt sich Zeit damit. Ich sag mal, wir nehmen das in die eigene Hand. Ich habe mir überlegt, bevor du jetzt zu alt für diese Dinge wirst. Hier ist die Hagar. Hagar, sag Hallo zu Abraham. Abraham, sag Hallo zu Hagar. Sie ist jetzt deine Nebenfrau. Sie wird uns jetzt ein Kind schenken. Alles klar, das ist das Programm. Licht los. Und dann mach jetzt die Tür hinter mir zu. So war die drauf und wir wissen, was passiert ist. Die beiden stehen tatsächlich da und sagen, du hast die Chefin gehört. Mose ist auch ein Choleriker. Mose erschlägt in Ägypten einen Ägypter. Ja, weil dieser Ägypter einen Israeliten, einen israelitischen Sklaven schlecht behandelt. Der feuert den, und zwar terminal. Der legt ihn um. Ja, so, weg damit. Und es stellt sich raus, also es kommt raus, dass Mose hier einen Ägypter umgelegt hat. Muss er fliehen. Kaum ist er im Land der Flucht angekommen, kämpft er schon wieder. Gegen eine Gruppe von Hirten, die eine Gruppe von Hirtinnen übervorteilt und die verdrängt von der Quelle. Und er nimmt seinen Stab und sagt, hey, ihr lasst es mal gefälligst diese Mädels in Ruhe. Okay, denn sonst setzt was. Und dann fuchtelt er mit seinem großen Stab hier und scheucht die weg. Choleriker. Ein Phlegmatiker, der würde sagen, also gut, dann warten wir halt, bis sie fertig sind. Der würde das aushalten. Ein Melancholiker würde sich zurückziehen hinter den nächsten Felsen und dort seine Tränen trocknen und auf Rache sinnen und grübeln. Ein Sanguiniker, der würde sich aus der Sache irgendwie im charmant rauslachen. Aber Mose ist da anders. Mose, ihr habt so gewollt. Und wie gesagt, er wird ja dann auch aufgenommen in die Familie und heiratet eine dieser Frauen, die er dann beschützt hat und so. Mose ist so. Als Mose auf dem Berg oben ist und mit den 10 Geboten wieder runterkommt, mit den Tafeln der Gebote wieder runterkommt vom Berg und sieht, wie das Volk ums goldene Kalb herumtanzt, ja, und Lärm macht und einen heidnischen Zirkus aufführt, nimmt er diese Tafeln und zerschmettert sie vor Zorn. Dann nimmt er dieses Kalb, macht es kaputt, lässt es zu Pulver mahlen, schmeißt es ins Wasser und lässt das ganze Volk trinken. Ich würde mal sagen, das ist ein durchsetzungsfähiger Typ. Okay, Choleriker sind durchsetzungsfähig. Choleriker haben immer einen Plan. Sie brauchen Gott nicht, denn sie wissen selber Bescheid. Das ist ein bisschen die Gefahr. Denk an Sarah und Hagar. Und bei Mose war es genauso. Der hat die 10 Gebote kaputt gemacht. So manche Choleriker im geistlichen Dienst haben schon so manches kaputt gemacht. Okay, weil sie eben so sind, wie sie sind. Okay, gut, das war jetzt wieder der Kollege. Meine Güte. Paulus ist auch ein Choleriker, aber das muss er wahrscheinlich sein in seinem Leben. Jetzt pass mal auf. Wenn du in eine Stadt gehst und einen Gelähmten heilst und die ganze Stadt läuft zusammen und will dich hören und du predigst und alle sind begeistert und beten dich wie einen Gott an und am nächsten Tag kommen sie alle und steinigen dich, weil sie aufgehetzt worden sind von irgendwelchen Leuten. Und dann schleift man dich, packt man dich am Bein und schleift dich aus der Stadt raus und schmeißt dich an irgendeinen Ort jenseits der Stadtgrenze. Und deine christlichen Geschwister, die stehen um dich herum und halten die Hände und beten in Sprachen für dich und sagen, oh Herr. Und du stehst auf, der Herr, der flickt dich wieder zusammen, du wachst wieder auf nach einer Steinigung, die normalerweise Knochen, Schädel, alles zerbrochen hat. Und dann gehst du wieder in die Stadt hinein, wo sie dich gerade gesteinigt haben, da brauchst du Nerven wie Drahtseile. Da darfst du nicht empfindlich sein. Amen. Und so war eben Paulus. Der ist wieder auferweckt worden und ist wieder in die Stadt hineingegangen, in der man ihn gerade gesteinigt hat und hat weitergemacht. Dann hat er sich verabschiedet von den Leuten und ist weitergezogen. So ein Typ war das. Nerven wie Drahtseile. Als er mal verhaftet war, und vom Sanhedrin, vom Hohen Priester angeklagt worden ist, hat der Hohe Priester befohlen, ihn zu schlagen. Okay? Und der Gerichtsdiener ist hin, hat den Paulus gewatscht. Paulus steht auf, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du bist hier, um mich nach dem Gesetz zu richten und gegen das Gesetz befiehlst du mich zu schlagen. Wenn du deinen Richter so anbrüllst, und nicht sagst, ja, Herr Richter, selbstverständlich, das hohe Gericht, laber, laber. Sondern wenn du so auftrittst, ja, dann bist du ein Choleriker. Der muss es aber auch sein, weil er ja genug Anfeindungen hatte, verstehst du? Das Positive an einem Choleriker ist, dass er extrovertiert ist, entschlussfreudig ist, dass er weiß, was er will, er hat Ziele. Er ist nicht emotional und er ist ziemlich organisiert. Er ist direkt, durchsetzungsfreudig und er ist ein Optimist. Dein Chef ist allerhöchstwahrscheinlich ein Choleriker. Und hat diese Eigenschaften. Allerdings assoziiert man Choleriker gern mit einem Geräusch. Schreien, richtig? Den Sanguiniker assoziiert man mit Lachen, den Melancholiker mit Weinen, der weinende Prophet Jeremia, und den Phlegmatiker mit Gegenteil vom Choleriker, der schreit nicht, der schweigt. Ne? Haben wir das schon? Okay, das Negative an einem Choleriker ist das, dass er halsstarrig ist, dass er brutal ist, zumindest sein kann, dass er nicht besonders emotional ist. Das ist auch so eine Sache. Und dass er zum Zorn neigt. Also wenn du das bist, dann denk dran, an diesen Dingen musst du noch arbeiten. Wie verhält sich ein Choleriker im Gebet? Choleriker braucht nicht beten, denn er kann alles selber. Auch ohne die Hilfe Gottes. Okay, der Sanguiniker, dessen Hauptverlangen ist Spaß. Während der Choleriker die Kontrolle haben will, die Macht haben will, will der Sanguiniker Spaß haben. Gib Gas, ich will Spaß. Auf der Autobahn ist der da links fährt. Und wenn die Autobahn dann aufhört, einfach weiterfährt. Weil es so schön ist. Kein Witz, meine Damen und Herren. Ich bin schon mit Sanguinikern Auto gefahren und die waren am Lenkrad. Ey, die hätten mich dahin lassen müssen. Wäre viel besser gewesen. Denn als die Straße vorbei war, ist er einfach weitergefahren. Es war von der Missionsreise. Ich sage jetzt nicht, wer es war und wo es war. Und ich denke mal, hey, jetzt mach mal auf. Da kommen jetzt an die Klippen, da geht es dann runter. Ja, tatsächlich, es war Nacht noch dazu. Wir haben es überlebt offensichtlich, aber es war echt abenteuerlich. Mit einem Sanguiniker wird es dir nicht langweilig. Allerdings brauchst du Nerven. Und manchmal denkst du dir, Manchmal denkst du dir, war es das jetzt wert, ja, dass wir das alles durchgemacht haben? Also, positiv ist, dass er extrovertiert ist, dass er beziehungsorientiert ist, dass er witzig ist, wahrscheinlich sogar populär, dass er emotional ist, direkt ist, optimistisch ist. Lass mich noch ein Geheimnis haben. Ein Sanguiniker, den kannst du beleidigen und der versteht es als Kompliment. Der dreht es in seinem Kopf so hin, dass er sich denkt, ich bin eben doch der Größte. Hey, hören Sie, Müller, sind Sie vielleicht müde, dass Sie da so rumstehen, so Augen auf halb acht? Ach, Chef, diesen lässigen Ausdruck, der ist mir angeboren, so bin ich einfach. Der eine will, dass er in die Gänge kommt, und der andere denkt, das ist ein Kompliment. Verstehst du? Bei einem Melancholiker ist das wieder genau andersrum. Wenn du dem ein Kompliment machst, dann dreht er das um und macht einen Tadel draus. Der Sanguiniker dreht den Tadel um und macht ein Kompliment draus in seinem Kopf. Und der Melancholiker, der macht ein Kompliment zu einem Tadel. Neue Frisur. Ja, wieso? Was stimmt nicht mit meiner Frisur? Na und? Jetzt mal was anderes. Ja, sieht gut aus, sieht sehr vorteilhaft aus. Brauchst überhaupt nicht zu meckern. Dann passt auch gut zu deinen Klamotten. Was stimmt nicht mit meinen Kleidern? Das ist auch so ein Ding. Wenn Melancholiker auf einen Empfang gehen, dann steht sie meistens ein bisschen einsam rum, weil sie irgendwie keinen Ton rauskriegen. Die Männer fühlen sich als Außenseiter und die Frauen empfinden, sie haben wahrscheinlich das Falsche an, ja. So stehen sie da rum und fühlen sich irgendwie so. Oh Mann. Ach ja. Sanguiniker, ja. Das Negative ist, dass er oberflächlich ist und undiszipliniert ist, gern schauspielert, vorlaut ist, anstrengend sein kann. Du erzählst einem Sanguiniker gerade einen Witz. Du bist bei der Pointe angekommen. Da sieht er jemanden, der interessanter ist als du. Mitten im Satz dreht er sich weg und sagt zu dem anderen, Hallo! Und weg ist er. Der interessiert sich nämlich nicht für dich, sondern er will im Mittelpunkt stehen. Wenn er nicht redet, dann überlegt er sich, was er als Nächstes sagt. Der hört dich überhaupt nicht. Okay. Petrus ist ein Sanguiniker und ein Choleriker auf einmal. Als Jesus mal sagt, ich muss ans Kreuz gehen, bald bin ich nicht mehr bei euch, nimmt Petrus ihn auf die Seite und nimmt ihn und sagt zu ihm, das widerfahre dir nur ja nicht, Herr. Der nimmt das Wort des Herrn und verwirft's. Hast du das mitgekriegt? Jesus sagt, ich muss ans Kreuz und er sagt, nein, das widerfahre dir nur ja nicht. Auf dem harten Boden gesät, auf dem Weg gesät. Die Vögel picken es weg, es kommt nicht an, es dringt nicht ein. Herr, ich weiß es besser als du. Typisch. Er fing an, ihn zu tadeln. Wenn du Jesus tadelst, dann bist du cholerischer Natur. Andererseits war Petrus aber auch Sanguiniker. Wir sehen das ziemlich gut, dieses Beide sehen wir gut in Johannes 13 bei der Fußwaschung. Und auch, dass Petrus ein Sanguiniker war, sehen wir daran, dass er mehr redet als alle anderen. Ja, alle anderen Apostel. Okay, also Fußwaschung. Jesus kommt und wäscht den Jüngern die Füße. Und Petrus sagt, nein, Herr, mir nicht. Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Er verwirft wieder das Wort Gottes. Merkst du das? Jesus hat einen Plan und er macht einfach nicht mit, weil er es besser weiß. Herr, du bist viel zu heilig und viel zu großartig für so eine Sache. Das machen wir nicht. Nein. Und dann sagt Jesus, wenn du mich hier nicht machen lässt, hast du keinen Teil an mir. Petrus, wenn du dieses Wort von mir hier verwirfst, dann bist du an den Weg gesät, die Vögel kommen und picken das weg. Das Wort, du hast dann keinen Teil an mir. Das Wort müssen wir jetzt durchziehen, du musst jetzt mitmachen. Und dann kommt der Sanguiniker in ihm raus. Ja, Herr, wenn es also so ist, hier hast du meine Füße, beide. Und wasch nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Herr, wasch mir so richtig den Kopf, wasch mich, Herr. Ja, typisch, er übertreibt wieder maßlos. Das Wildschwein, das er geschossen hat, das ist das Größte im ganzen Jagdrevier. Jemals. Ja, Herr, wenn also schon waschen, dann richtig, Herr. Ja, hast ein Deo, Herr, brauchst du ein Deo? Spray, ich habe ihn da dabei, kannst du haben? Und Jesus sagt, nein, Petrus, nur die Füße, der Rest ist schon sauber. Das ist ja eine symbolische Handlung. Na, was will Jesus überhaupt sagen? Er sagt nämlich, nachdem er dann gewaschen hat, ich, der Herr, bin hier aufgetreten als Diener. So seid ihr also schuldig, auch euch einander zu dienen. Wenn der Herr dient, dann dienen die Diener auch, wenn sie seine Nachfolger sind. Amen. So dieses große, große, große Bild hat Jesus hinterlassen wollen. Und Petrus, der Fuhrwerk da heftig wieder dazwischen. Übrigens, wir sehen es noch einmal, diese duale Persönlichkeit bei Petrus, als er im Garten Gethsemane, wo sie Jesus abholen wollen, das Schwert zückt und sagt, nur über meine Leiche kommt ihr an diesen Mann. Und dann fängt er an, reinzuhauen. Typisch Choleriker. Haut ihm Malchus das Ohr weg. Und Jesus sagt, steckt das Ding weg. Na, ich muss jetzt verhaftet werden. Petrus gehorcht. Und im nächsten Moment kommt dann wieder der Sanguiniker durch, der es allen recht machen will. Als man ihn fragt, so am Lagerfeuer. Jesus ist schon längst abgeführt. Und er sitzt jetzt mit anderen noch am Lagerfeuer und wärmt sich und er will so zuhören, was da jetzt gesprochen wird. Denn die Richter, die reden, da sagen sie zu ihm, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Und Petrus sagt, nein. Er schließt sich denen an, mit denen er gerade zusammen ist. Verstehst du? Er hat diese Meinung, er gehört jetzt zu denen dazu. Wenn er bei Jesus ist, dann ist er Christ. Wenn er bei den Feinden Christi ist, ja, dann gehört er irgendwie da dazu. Er sagt auf jeden Fall nicht laut, was Sache ist. Dieses Sanguine, ich will geliebt werden von allen Leuten. Ich stehe nicht wirklich für etwas. So dieses war ein Konflikt bei Petrus. Aber er hat es ja bewältigt hinterher. Er hat es an sich gearbeitet und es war gut. Oh Mann, ich habe noch so viel Material, das ich loswerden will, hier in unserem Griechisch-Urlaub. Melancholiker, lass mir auf den noch ganz kurz eingehen. Und dann auf den Phlegmatiker, ich zähle noch kurz auf, für was die stehen, und dann sind wir fertig für heute. Das ist dann genug gewesen, aber immerhin. Also ein Melancholiker, dessen Hauptverlangen ist, nicht Spaß, nicht die Kontrolle zu haben, sondern Perfektion. Als Mozart einmal ein Lied gespielt hat, hat er alle Töne gespielt, bis auf den allerletzten. Das hat er gemacht, um seinen Vater zu ärgern. Es war nämlich spät in der Nacht. Mozart, das Genie, hat nochmal gespielt. Und das Dö hat er weggelassen. Hat er seinen Vater geärgert. Sein Vater war nämlich Perfektionist. Hat also jeden Ton gespielt, bis auf den letzten. Er hat gewusst, sein Vater liegt jetzt im Bett und denkt sich, oh, wann kommt denn jetzt der letzte Ton? Jetzt muss der letzte Ton kommen. Und dann, weil er nicht kam, Mozart ist schon längst selber ins Bett gegangen, ist der Vater aufgestanden, hat boom, den letzten Ton gespielt. Melancholiker. Ja? Buchhalter, Propheten, die sind gern Melancholiker. Die wissen, wollen ganz genau wissen, wo dieser 0,01 Euro hingekommen ist und wo ist er hin. Das Budget umfasst 3,57 Millionen und 86 Cent, aber 0,01 Euro fehlen, wo ist er? Und dann macht sich der auf die Suche durch alle Akten, bis er es gefunden hat. Und dann hat er diesen einen Cent gefunden und dann steht er um 3 in der Nacht, ja, keiner ist mehr da, im Büro, hält dieses Ding hoch und feiert sich selber dafür, dass er jetzt Erfolg hatte. Keiner würdigt das natürlich am nächsten Morgen und überhaupt, aber er weiß, er hat triumphiert. Er hat alles richtig gemacht. Keiner schätzt es. Aber er hat alles richtig gemacht. Perfektionismus, die lieben Perfektionismus. Oh Mann, ich komme hier immer wieder ins Predigen. Also das Positive ist, dass er introvertiert ist, dass er aufgaben- und zielorientiert ist. Er ist aber auch emotional, er fühlt sehr tief. Wenn er betet, dann ist es mit viel Hingabe und Herzblut. Deswegen sind die auch erfolgreiche Beter. Amen. Das Negative ist, dass sie gern stolz sind, dass sie elende Besserwisser oft sind, weil sie viel tiefer nachgeschaut haben als du. Dass sie pingelig sind, nachtragend sein können, dass sie freudlos sind und dass sie von Furcht beseelt sind. Bei Problemen, der Sanguiniker, der flieht vor Belastungen aller Art. Bei Problemen ist es so, dass der ins Grübeln kommt. Der zieht sich zurück und versinkt in Selbstmitleid und erforscht sich ewig selber, analysiert sich ewig selber. Der Apostel Thomas war mit Jesus unterwegs. Und er war so ein Melancholiker, ein tief melancholischer Mensch. Als Jesus einmal gesagt hat, lasst uns nach Judäa gehen und den Lazarus von den Toten auferwecken, hat Thomas gesagt, Johannes 11, lass uns mit ihm gehen, damit wir mit ihm umkommen. So war der drauf. Sehr skeptisch, will es immer ganz, 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 ganz genau wissen. Ganz genau. Thomas, wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden, sagen die Jünger zu Thomas, der nicht dabei war, als Jesus ihnen erschienen ist. Thomas sagt, wenn ich nicht meine Hand in seine Seite lege und meine Finger in seine Nägel male, dann werde ich nicht glauben. Schau, Buchhalter, der will es ganz genau wissen. Der vertraut diesen emotionalen Typen hier nicht. Dabei ist er selber emotional, nur halt negativ emotional. Der ist nicht begeisterungsfähig, sondern eher traurig. Und dann kommt Jesus zu ihm, die Woche drauf, und sagt, geh mal her, du Skeptiker. Und dann behandelt er ihn. Er sagt, gib mal deine Hand her, leg sie in die Seite, siehst du meine Nägelmale? Und in Zukunft, merkt ihr, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also es gibt auch eine Pingeligkeit, eine Niggeligkeit, einen Perfektionismus, der schädlich ist und der dich abhält davon, Gottes Gebete wirklich Gottes Gebete erhört zu bekommen und Gottes Verheißungen wirklich zu empfangen. Amen. Okay, gut. Und der Phlegmatiker ist eigentlich der Sympathischste. Wisst ihr, ich habe mir gedacht, nennen wir es, die Botschaft heute, ein Lob dem Phlegmatiker. Aber ich habe zu wenig über Phlegmatiker wirklich geredet. Das Hauptverlangen des Phlegmatikers ist Frieden. Während, nur mal ganz kurz auf dem Bier gestanden, der Choleriker, der schießt und dann zielt er und dann legt er an. Der Sanguiniker, der schießt und schießt und schießt, der feuert und feuert, weil es so schön ist und gleich nochmal die Luft. Ja, Salut schießen für sich selber, für seinen Sieg. Melancholiker haben wir schon gesagt, der kommt nie zum Schuss, der zielt ewig. Ein Phlegmatiker macht es anders. Der zielt, der legt an, dann zielt er, dann schießt er und dann hat er seine Sau und nimmt sie mit heim und versorgt sie. Das Positive ist, dass man mit ihm auskommt, der ist introvertiert, der ist nicht emotional. Wenn ihm was Gutes passiert, der geht nicht durch die Decke. Phlegmatiker, Sie haben eine Million im Lotto gewonnen. Ja, aber ich spiele doch gar nicht. Die sanguine Frau sagt, aber ich. Und er sagt, Sie haben eine Million. Und während sie auf dem Tisch tanzt und sagt, jetzt können wir endlich mal nach in Urlaub fahren nach Griechenland. Sagt er, also merkt er das, er merkt da keine großen Höhen, ja. Und dann nächste Woche kommt wieder einer, ruft die Bank an und sagt, Phlegmatiker, Ihre Frau hat alles verkehrt angelegt und verloren. Sie sind jetzt kein Millionär mehr, sagt er, oh jo. Und macht weiter, es belastet ihn nicht übermäßig. Während sie flennt und rummacht, verstehst du, muss er sie trösten, nun gut. Also, die sind introvertiert, ohne emotional, beziehungsorientiert, legen sich nicht gern fest. Ich war mal in der Bibelschule in Amerika und bin dann mit einem Phlegmatiker gut befreundet gewesen. Scott hat er geheißen, ein netter Kerl. Ich habe ihn ein bisschen aus den Augen verloren, aber er war super. Er war ein Phlegmatiker. Und seine Freundin, die kam zu mir und hat gemeint, Kat, sag dem Scott, er soll mich heiraten, er soll mich fragen. Ich habe die richtige Antwort für ihn. Mach was, dass er mich fragt. Ich habe dann zu ihm gesagt, hey Scott, du solltest mal die Linda fragen, hey, ob du sie heiratet. Scott, bist du verliebt? Ja. In die Linda? Ja, ja, ja. Willst du sie heiraten? Ja, ja, irgendwann, ja. Jetzt pass auf. Sag's ihr. Und das hat er dann gemacht und mittlerweile sind sie längst verheiratet. Auf was ich raus will ist, der entscheidet sich nicht, der braucht dann manchmal einen Tritt in den Hintern. Manchmal sind es die Umstände, die ihn halt so befördern. Und es ist dann immer nicht so gut. Nun gut, okay. Also, er ist willensstark, er ist belastbar, dickfällig, er ruht in sich. Manchmal ein bisschen zu sehr. Er hört gut zu, ist wenig mitteilsam, ist eher pessimistisch. Und negativ an ihm ist, dass er einen Mangel an Initiative hat und nur bei Notwendigkeiten eben zum Handeln bewegt wird. Abraham ist so einer. Oder auch Timotheus. Timotheus, sagt Paulus zu ihm, fach die Gnadengabe Gottes an, die in dir ist. Wenn du sie anfachst, dann ist sie nicht in Manifestation, dann muss er erst in die Gänge kommen. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also, leg mal los. Das hat er dann auch gemacht. Damit schließe ich jetzt ab. Bei Gebet, lassen wir mal so sagen, wenn Phlegmatiker beten, dann schlafen sie gern dabei ein. Okay, gut. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Phlegmatiker diejenigen sind, die den Laden grundsätzlich zusammenhalten. Die sind im Hintergrund und zwar so sehr, dass du es gar nicht mitbekommst, dass sie überhaupt da sind. Aber sie sind diejenigen, die im Hintergrund die Fäden ziehen, die die Dienste machen, die diese Dinge tun. Die sagen kaum was, aber sie sind da, wenn man sie braucht. Während der Choleriker dir sagen will, was du machen sollst und der Sanguiniker sagt, ja, ich mache mit, aber dann nie kommt. Ja, macht der mit und es ist richtig gut. Mir ist was aufgefallen. Ich bin jetzt seit 40 Jahren Christ, seit 41 Jahren Christ. Und ich habe festgestellt, dass aus den Gruppen und Kreisen von Leuten, mit denen ich zusammen war, dass die, von denen man gedacht hat, hey, die haben die Persönlichkeit, die haben die Begabung, die packen es, die werden mal Pastoren und so, dass die es gar nicht geworden sind unbedingt. Die sind auch erfolgreich gewesen und alles, prima, klar. Aber irgendwann, wenn der sanguine Pastor, der die Gemeinde gegründet hat, sein Leben in seine Einzelteile zerlegt hat, Scheidung hinter sich hat und alles Mögliche und dann schon längst wieder weggezogen ist, ist irgendwo im Hintergrund die ganze Zeit ein unauffälliger Phlegmatiker gewesen, der zur richtigen Zeit erkannt worden ist. Hey, der ist doch belastbar, der ist immer da. Der ist ein Geber, der ist ruhig, der ist besonnen. Lass uns doch den hier zum Pastor machen. Das haben sie gemacht, fahren 20 Jahre lang gut damit, 30 Jahre lang gut damit. Also ein Lob dem Phlegmatiker. Auch wenn der heute ein bisschen zu kurz gekommen ist und die anderen unterhaltsamere Naturelle mehr Bühnenzeit bekommen haben. Amen. Okay, hat jemand was gelernt? Okay, gut. Also jetzt weißt du, was du von deinen Mitmenschen erwarten kannst. Wenn du Guten Morgen sagst und jemand sagt so, Guten Morgen, weißt du, oh, Melancholiker, alles klar, von dem kann ich nicht mehr erwarten. Das hilft dir. Du hinterfragst dich dann nicht so sehr selber, du bist dann entspannter. Du weißt dann, die sind, wie sie sind, lassen wir sie. Amen? Okay, gut. Also, warum habe ich das jetzt gepredigt? Ja, die Moral von der Geschichte. Überleg dir, was bist du? Bist du Choleriker vor allem? Bist du Sanguiniker vor allem? Bist du hauptsächlich Melancholiker oder Phlegmatiker? Erkenn dann deine Stärken und Schwächen und dann weißt du, woran du arbeiten musst. Und vielleicht ist dein Leben so verrannt, dass du ganz dringend Hilfe brauchst, dass du Jesus brauchst. Deswegen möchte ich dir jetzt noch die Gelegenheit geben, Jesus in dein Leben einzuladen. Lass uns alle miteinander beten. Wir beten ein Übergabegebet, das dich zum Christen macht. Wenn du das möchtest, bet mit. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen.